Willkommen im Land der Ruhe. So ist das Thema heute der Predigt, weil ich mir dachte, Summertime, Sommerzeit, das ist auch so eine Zeit der Ruhe. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, nicht jeder hat Urlaub, nicht jeder macht jetzt 6 Wochen frei. Aber wir merken doch, dass vieles langsamer geht, weil eben viele andere frei haben. Es ist keine Schule, viele regelmäßige Veranstaltungen, auch bei uns in der Gemeinde finden nicht statt. Sommerzeit, so eine Zeit der Ruhe, des Nachdenkens. Darum soll es heute gehen. Willkommen im Land der Ruhe. Für mich als Kind gab es eigentlich nichts Schlimmeres im Urlaub als Wanderungen. Meine Eltern liebten es, mit uns in die Berge zu gehen. Soweit war auch alles gut, aber dann kamen sie auf die Idee zu wandern. Und für mich das Schönste am Wandern war, als es vorbei war. Und ich sozusagen im Land der Ruhe angekommen bin und nicht mehr wandern musste. Heute ist es natürlich anders. Ich wandere, auch wenn wir es nicht exzessiv betreiben, aber wir wandern total gerne oder ich wandere total gerne, meine Kinder nicht. Keine Ahnung, woher sie das jetzt haben. Aber willkommen im Land der Ruhe möchte ich mit dem Bild der Wanderung zunächst mal beginnen, und zwar eine Wanderung anschauen, die ich letzte Woche schon mal ein bisschen angedeutet habe und wo wir heute ein bisschen mehr Zeit haben, sie uns anzuschauen. Das ist wahrscheinlich die längste Wanderung, von der wir überhaupt lesen, weil sie fast 40 Jahre ging. Also Kinder motzen ja schon nach 15 Minuten spätestens. Aber da sind die 40 Jahre gewandert. Das Volk Israel war in Ägypten versklavt und zog unter wundersamen Umständen endlich aus und war dann auf dem Weg in der Wüste. Fast 40 Jahre wanderten sie durch die Wüste. Nicht mal durch die schönen Berge der Schweiz oder so, sondern durch Wüste. 40 Jahre. Und wenn wir diese Stellen in der Bibel nachlesen, dann merken wir, es gab wie so einen Rhythmus. Das hat schon fast etwas Meditatives, aber es war genau das Gegenteil von dem, was die Israeliten da taten. Denn sie begannen irgendwann immer wieder zu motzen und zu klagen und zu jammern. Deswegen habe ich ja letzte Woche gesagt, deswegen glaube ich, waren es Deutsche, die dort in der Wüste unterwegs waren, weil sie den ganzen Tag gejammert und gemotzt haben. Dann hat Gott eingegriffen durch unterschiedliche Wunder. Hat sie versorgt oder geschützt, befreit, was auch immer. Und so ging das dann wieder eine Weile gut. Und dann haben sie wieder angefangen zu motzen und zu jammern und zu klagen. Und manche, die Kinder haben, denken, das ist ja wieder heim. Also dieser Rhythmus kehrte immer wieder. Das Volk hat gemotzt, gejammert, geklagt. Gott greift ein, es ging eine Weile gut. Und wieder haben sie gemotzt, gejammert und geklagt. Es war so ein Auf und Ab in der Gottesbeziehung auch des Volkes Israel. Und für mich ist es wie so ein Bild auch für unser Glaubensleben, dass ich denke, unser Leben geht doch auch in diesen Auf und Abs. Die wenigsten von uns werden wahrscheinlich ein ganz monoton gleichbleibendes Leben und Glaubensleben führen. Summertime, diese Zeit des Nachdenkens, auch darüber, was ist eigentlich mit meinem Leben? Was ist mit diesen Auf und Abs in meinem Leben? Und was ist eigentlich der größere Sinn in meinem Leben? Für mich persönlich ist die Sommerzeit noch nicht mal, wenn ich Urlaub habe, sondern auch dann, eben wenn manches einfach so ein bisschen ruhiger wird, auch mal Zeit, das kommt bei mir ganz automatisch, dass ich nachdenke, was mache ich hier eigentlich? Ist das, was ich tue, dem Alltag geschuldet und ist das so ein Hamsterrad, in dem man drin ist? Oder gibt es eigentlich mehr? Was ist eigentlich das große Ziel? Und wenn wir diese Wüstenwanderung des Volkes Israel anschauen, dann glaube ich, ist unser Leben relativ ähnlich. Auch wir erleben Positives, wir erleben, wie Gott in unser Leben eingreift. Manch einer hat das schon erlebt, wie Gott Wunder tut, wie Gott heilt auf übernatürliche Weise. Wir erleben Gottesdienste, Hauskreis oder allgemein Gemeindeveranstaltungen als absolut inspirierend und erfrischend für unser Glaubensleben. Wir lesen in der Bibel, sprechen mit anderen Christen, erleben das als glaubensstärkend. Wir erleben in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, im Verein, wo auch immer, gute Zeiten. Und dann gibt es die anderen Phasen in unserem Leben, wo es nicht ganz so gut läuft. Wo wir denken, Gott, wo bist du? Warum hörst du meine Gebete nicht? Warum antwortest du nicht? Jetzt jammer und klage ich dir und liege dir in den Ohren deswegen schon so lange und scheinbar nichts tut sich. Schicksalsschläge treffen uns oder liebe Freunde, Verwandte von uns. Und es geht auch in der Gemeinde vielleicht nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Die Predigten sind langweilig, tut mir leid. Der Lobpreis ist vielleicht nicht ganz so erfrischend, wie man sich das wünscht. Und im Hauskreis, da redet man über alles Mögliche, aber nicht über das, worüber man eigentlich reden sollte. Und man regt sich auf. Es gibt, und das kommt natürlich nicht alles geballt, manchmal hat man den Eindruck, aber es ist so ein Auf und Ab in unserem Leben. Wie so ein Pendel, das mal zur einen und zur anderen Seite schwingt. Und doch, wenn wir diese Wüstenwanderung des Volkes Israel anschauen, dann war der Fokus bei ihnen ganz oft auf dem Negativen, auf dem, was eben nicht so gut läuft. Aber die Verheißung für sie war ein gelobtes Land, ein Land der Ruhe, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist für Bibelkenner natürlich ein Zeichen für Wohlstand. Wenn man jetzt heute jemand sagt, da fließt Milch und Honig, denkt einer, bäh. Das trinkt man, wenn man Husten hat oder bei was Milch mit Honig, wenn man krank ist oder so. Ja? Also das ist jetzt nicht für jeden echt, also trinkt man Milch mit Honig. Wer keinen Honig mag, hat Pech, wer keine Milch mag und wer beides nicht mag, der ist ganz blöd dabei. Aber Milch und Honig, das war Zeichen für Wohlstand. Du kannst selber zwei Dinge für dich heute einsetzen, die für dich das vielleicht ausdrücken würden. Und der Bibeltext, den ich mit euch jetzt anschauen möchte, der greift genau diese lange Phase des Volkes Israel auf. Es ist ein Text aus dem Hebräerbrief und er ist nicht ganz einfach zu verstehen. Aber ich mute ihn euch heute Morgen zu und bitte euch, das, was ich gerade gesagt habe, einfach im Hinterkopf zu behalten. Diese Wüstenwanderung, dieses Auf und Ab, auch in der Gottesbeziehung, auch was das für uns bedeutet. Und der Text steht in Hebräer 4. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott uns versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Es heißt doch vom siebten Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Ziemlich brutal eigentlich, aber wir wissen, dass fast alle Männer über 20 diese Ruhe nicht erreicht haben, dieses verheißene Land. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren. Doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er durch König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Ein langer Text, aber ein ganz tiefer Text. Das Land der Ruhe ist den Israeliten verheißen, aber es hat nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert. Und deswegen hat Gott diese Zusage erneuert. Und es gibt ein Heute. In der Luther-Übersetzung heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und ich bitte dich heute Morgen, verschließe dein Herz nicht vor dem, was Gott dir sagen will. Nicht nur durch die Predigt, durch den Lobpreis, vielleicht im Segnungsdienst nach dem Gottesdienst, vielleicht beim Kaffee danach. Verschließ dein Herz nicht. Gott möchte dir etwas sagen. Denn das Land der Ruhe hat zwei wunderschöne Dimensionen. Es gibt eine zukünftige und es gibt eine gegenwärtige Dimension, dieses Land der Ruhe. Und diese zukünftige Dimension ist das, was wir brauchen in unseren Zeiten der Stürme, der Wüste, wenn das Leben eben überhaupt nicht so läuft, wie es sollte. Es ist dieses zukünftige Land der Ruhe, auf das wir zugehen als Christen, das uns hier und heute Trost ist, aber keine Vertröstung. Wir brauchen doch etwas, was uns in diesem Leben hält und stärkt, wenn wir nicht weiter wissen. Und was soll das sein? Wenn es eine Vertröstung ist, dann heißt es immer so, ja komm, wird schon besser. Licht am Ende des Tunnels, es wird schon Gras drüber wachsen. Das ist Vertröstung, weil es nichts bringt. Aber Trost ist etwas ganz, ganz anderes. Zu Beginn dieses Jahres hatten wir die Predigtreihe Stärker. Und ich hatte euch Stärker unterwegs als ein Modell in der Bibel dargelegt, wie Gott durch die gesamte Bibel hindurch Menschen immer wieder stärkt. Aber wenn sie unterwegs sind, wenn sie den Schritt gehen. Er gibt ihnen nicht ein Paket Stärke im Vorfeld mit auf den Weg. Aber er sagt, ich gehe mit dir diesen Weg. Und das macht doch nur Sinn, wenn es dieses Land der Ruhe zukünftig gibt. Und das sieht so aus, wie es in der Bibel, in der Offenbarung beschrieben wird. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Das ist dieses ewige Land der Ruhe, das uns verheißen ist. Ist es nicht schön? Predigen wir vielleicht zu wenig über die Ewigkeit, über das, was uns erwartet? Ich habe gestern meinen Vater im Pflegeheim besucht. Manche wissen es auch, er ist dement und es geht auf den Tod zu. Das ist bei dieser Krankheit einfach so. Und er redet fast gar nichts mehr, er schläft viel und wenn er wach ist, dann ist er trotzdem in einer anderen Welt scheinbar. Aber das Schöne ist, sein Wesen ist nicht verändert. Er war immer ein total ruhiger Mensch. Sein Lieblingsspruch, den er mir immer mitgegeben hat, war, David, Ruhe bewahren, Ruhe ausstrahlen. Er hat es geschafft, beide Teile. Und das Schöne ist, er ist immer noch der in sich Ruhende. Das sagte Damaris so, als wir zurückgefahren sind. Und ich dachte mir, ja, und ich freue mich, wenn er in dieses Land der Ruhe kommt. Und weil ich weiß, dass diese Krankheit zum Tod führt, ist es mein Gebet, dass er es bald sehen darf. Dass er bald in dieses Land der Ruhe gehen darf. Was wäre das für ein trostloses Leben, wenn ich sagen müsste, ja gut, irgendwann ist mein Vater tot und dann, ja, keine Ahnung, was dann. Schwarzes Nichts. Das ist uns verheißen, das ist unsere Ewigkeit, darauf gehen wir zu. Das ist unser zukünftiges Land der Ruhe. Und das gibt mir in solchen Momenten nicht Kraft oder so, sondern einfach eine Gewissheit, wow. Er darf sogar vor mir dorthin. Und dort werde ich ihn wieder sehen. Und dort werde ich mich wieder mit ihm unterhalten können. Und Ruhe bewahren und Ruhe ausstrahlen können. Und Paulus hat einmal einen ganz, ganz, wie ich finde, entscheidenden Satz gesagt. Er sagt mal an die Gemeinde in Korinth, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wisst ihr, was dieser Vers heißt? Wenn wir den christlichen Glauben nur als etwas verkaufen, was uns in diesem Leben irgendwie hilft, aber nicht wissen, dass es eine Ewigkeit gibt, die wir mit Jesus verbringen, dann sind wir ärmer dran als die, die nicht an Gott glauben, weil wir nämlich... Also so interpretiere ich diesen Vers, weil wir sowas wie Psychohygiene betreiben. Weil wir Gott als etwas darstellen, was es gar nicht gibt. Aber weil wir fest darauf vertrauen, dass es dieses ewige, zukünftige Land der Ruhe gibt, deswegen sind wir keine bedauernswerten Menschen, sondern glauben an einen Gott, der für uns eine ewige Ruhe vorgesehen hat. Und wenn wir das nicht glauben und wenn wir Jesus nur zu dem machen, der halt hier ein netter Mensch ist und der unser Leben verbessert und wenn wir uns nach seinen Geboten richten und den Nächsten lieben und auf die Umwelt achten und keine Ahnung was noch alles machen, dann wird schon alles gut. Leute, dann lass es bleiben. Lass es echt bleiben. Also ich sage es ja mal ein bisschen provokant heute Morgen. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus auch über dieses Leben hinaus irgendwie was für dich hat und dieses Land der Ruhe ist, dann kannst du auch irgendwie in so eine Non-Profit-Organisation gehen, die mit dem Glauben nichts am Hut hat. Die sind wenigstens ehrlich. Okay? Aber unsere Hoffnung ist doch dieses ewige, dieses zukünftige Land der Ruhe, auf das wir warten. Aber nicht nur das. Deswegen sage ich, ist es nicht Vertröstung. Vertröstung ist etwas, was uns für den Moment helfen soll und die Sachen beiseite schiebt. Aber Trost ist etwas, was wirklich hilft. Und das kommt, weil wir dieses Land der Ruhe sehen werden. Ich freue mich riesig drauf, aber keine Sorge, ich genieße auch das Leben hier. Und es gibt in diesem langen Abschnitt, den ich euch gelesen habe, zwei Verse, die wie so eine Überleitung oder eine Brücke sind von diesem ewigen Land der Ruhe zu dem gegenwärtigen Land der Ruhe, in das wir schon eintreten können. Das sind die Verse 9 und 10 im Hebräerbrief. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Das ist jetzt eine modernere Übersetzung, Hoffnung für alle. Und dort steht schon erklärend dabei, Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Den wahren Sabbat steht im griechischen Text nicht. Aber für dieses Wort Ruhe steht ein Wort, was nur an dieser Stelle im ganzen Neuen Testament vorkommt. Es gibt zwei, drei andere Wörter für Ruhe, die auch in diesem Kapitel 4 im Griechischen vorkommen. Aber es gibt ein einziges Wort, ein Wort, das ein einziges Mal überhaupt vorkommt und das steht an dieser Stelle für Ruhe. Und das heißt im Griechischen Sabbatismus. Faszinierend, oder? Deswegen diese Übersetzung, der wahre Sabbat. Weil es an den Sabbat erinnert im Alten Testament oder im Judentum. Der Sabbat, und wenn wir den Vers weiterlesen, weil Gott am siebten Tag ruhte, ist wie die Krone, der Höhepunkt der Schöpfung, auf den die ganze Schöpfung zuläuft. Es ist nicht der Mensch, auch wenn er sich oft als Krone der Schöpfung sieht. Aber worauf die Schöpfung zuläuft, ist der siebte Tag, der Sabbat, der Tag der Ruhe, der heilige Tag, der Sonntag, an dem wir uns jede Woche daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist. Oh, ich würde am liebsten jetzt nochmal über Schöpfungsgeschichte und Heilsgeschichte und den Zusammenhang predigen, aber ihr habt heute ja noch ein bisschen mehr vor, nehme ich an, als in den Gottesdienst zu gehen. Aber versteht ihr, worauf die Schöpfung zuläuft, ist der Sabbat. Für uns Christen der Sonntag, der Tag der Auferstehung. Das Land der Ruhe, das aus dem zukünftigen Land in das heutige, in unser Leben hineinscheint, dass dieses gegenwärtige Land der Ruhe ist das bewusste Erleben der Gegenwart Gottes. In allen Höhen und Tiefen, in allen Siegen und in allem Schönen in unserem Leben, wo wir uns bewusst in der Gegenwart Gottes aufhalten. Ja, Gott ist immer da, Gott ist allgegenwärtig, ja klar, aber warum leben wir dann nicht so? Weil wir nicht in dieses Land der Ruhe hineingehen. Versteht ihr, wenn Gott allmächtig ist und allgegenwärtig, ja dann, so what? Also, was soll da noch passieren? Warum machen wir uns dann Sorgen? Warum haben wir dann Angst? Warum haben wir dann Zweifel? Warum nehmen wir unser Leben selber in die Hand? Warum machen wir uns selbst und anderen das Leben schwer? Warum feiern wir nicht mehr? Warum lachen wir nicht mehr? Ich habe letzt gelesen, dass Kinder 150 Mal am Tag lachen, Erwachsene ungefähr 20 bis 30 Mal. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Jetzt hättet ihr lachen können. Dann hättet ihr, danke. Also, bis 150 habt ihr noch ein bisschen. Aber versteht ihr, Gott ist allgegenwärtig und er ist allmächtig. Warum machen wir uns, warum erleben wir dann das Leben nicht als nur Schönes? Weil wir nicht in diesem Land der Ruhe drin sind. Und bevor wir uns dieses Land der Ruhe anschauen, was es ist, möchte ich euch nämlich sagen, was es da gibt, was uns hindert, in dieses Land der Ruhe gegenwärtig reinzugehen, wo wir bewusst einfach in der Gegenwart Gottes sind. Das sind nämlich verschiedene Hindernisse und Hürden. Das erste ist der Ungehorsam. Das lesen wir auch von der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ungehorsam ist ein Grund, warum wir nicht in diesem Land der Ruhe leben. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass du ungehorsam bist, weil wir das alle sind. Niemand von uns hält sich 100% an das, wie wir in der Bibel aufgefordert werden, zu leben. Natürlich ist das Evangelium zunächst eine frohe Botschaft und es bleibt es auch bis zum Ende. Aber Gott hat auch den Anspruch, dass wir dann so leben, wie er das für gut findet. Und es sollte eigentlich kein Druck in uns erzeugen, weil unser Empfinden, was gutes Leben ist, ist immer schlechter als das, was Gott denkt. Aber Ungehorsam hat auch das Volk Israel dazu gebracht, dass sie in der Wüste versauern mussten. Das zweite ist der Unglaube. Und damit meine ich nicht den Zweifel, sondern ich meine etwas anderes. Das Volk Israel hat in der Wüste immer wieder, manche haben es vielleicht auch schon mal gelesen oder es kommt so in Erinnerung, gesagt, ach, wenn wir doch wieder in Ägypten wären, dort gab es Fleisch und Knoblauch. Steht da wirklich. Also das mit dem Knoblauch kann ich ja verstehen, aber das mit dem Fleisch überhaupt nicht. Versteht ihr? Sie haben Sklaverei, Unterdrückung, Folter, Missbrauch erlebt und sagen, Mensch, wenigstens hatten wir dort gutes Essen. Sie haben nicht geglaubt, dass sie jetzt frei sind, dass sie keine Sklaven mehr sind. Und wie oft leben wir unser Leben, wo wir nicht glauben, dass wir frei sind, dass Jesus alles für uns getan hat? Wie oft glauben wir, nein, jetzt ist vorbei, jetzt kann er nicht vergeben. Jetzt, und es äußert sich in unseren Gebeten und in unserem Denken. Wir sind keine Sklaven mehr durch Jesus. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Und durch den Unglauben wird es in uns unruhig, immer unruhig. Und die Seele ist unruhig, weil wir nicht glauben, dass wir wirklich Befreite sind. Eine dritte Hürde oder Hindernis ist, dass wir nicht hören, wenn der Heilige Geist uns etwas flüstert. Wer schreit nicht immer, manchmal auch, aber oft flüstert er. Das Volk Israel hat es auch verpasst. Im vierten Buch Mose, Kapitel 13 und 14, ist eine Begebenheit geschildert. Da werden Kundschafter in dieses Land der Ruhe, in das verheißene Land geschickt. Und sie kundschaften dieses Land aus und kommen zurück und berichten. Und das sind Riesen in diesem Land. Und die werden uns alle fressen. Und was war? Gott wollte dem Volk das Land da schon geben. Aber sie haben die Chance verpasst, weil sie nicht auf ihn gehört haben, sondern auf die Umstände gesehen haben, dass dort Riesen leben und sie verschlingen werden. Welche Chance verpasst du vielleicht manchmal, weil du nicht hörst, was der Heilige Geist sagt? Vielleicht, weil du nie gelernt hast, darauf zu hören oder weil du es nicht tun willst? Und es gibt zwei Hindernisse, die uns eigentlich genau davon abhalten, auf den Heiligen Geist zu hören. Das eine ist die Hektik und der Trubel unseres Alltags. Wie viele Stimmen hören wir, wie viele Impulse bekommen wir Tag für Tag? Wir kennen es, egal ob es in der Schule ist, im Beruf, in der Familie, im Verein, wenn mehrere Menschen zusammen sind, muss man mal absolute Ruhe haben, damit man zum anderen durchkommt. Ich unterrichte auch Rallye und habe Dritt- und Viertklässler. Da muss man manchmal schon für Ruhe sorgen, damit die mal verstehen, was ich ihnen sagen will. Wir kennen das aus dem Alltag. Wie soll Gott zu uns reden? Wie sollen wir das Flüstern des Heiligen Geistes hören, wenn wir uns nicht bewusst die Ruhezeiten dafür nehmen? Und vielleicht ist diese Summertime, diese Zeit der, wo alles ein bisschen ruhiger ist, eine Möglichkeit, dass du das einübst, dass du für dich neu überlegst, wie kann ich Zeiten in meinem Alltag einbauen, um auf Gott zu hören. Jetzt ist es einfacher, das zu üben, weil der Alltag wird wieder kommen, wenn wieder alles losgeht. Und es dann einzuüben, wird schwierig. Nutzt doch diese Sommerzeit, um zu überlegen, wie kann ich noch mehr, noch bewusster auf Gott hören, sei es durch bestimmte Zeiten am Tag oder durch meine Haltung. Und eine letzte Hürde sind Sorgen. Jesus sagt, sorgt euch nicht. In Matthäus 6, Vers 27 sagt Jesus, und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Ihr Lieben, ich sorge mich auch manchmal und ich predige auch mir selber, aber ich würde am liebsten sagen, lasst doch diese blöden Sorgen. Sind durch irgendwelche Sorgen eure Situation schon mal besser geworden? Sorgen, wo wir alles schwarz malen. Es gibt ja auch ein positives Sorgen um etwas. Also, dass ich mein Augenmerk auf etwas richte und etwas mich um etwas kümmere. Das meine ich nicht, sondern diese Sorgen, wo wir anfangen, in unserem Hirn den Worst Case, den schlimmsten Fall auszumalen. Bei manchen geht er ja bis zum Weltuntergang. Sind dadurch eure Lebenssituationen schon mal besser geworden? Jesus sagt nicht umsonst, lasst es. Ihr könnt euer Leben dadurch nicht verlängern. Dabei ist das Land der Ruhe etwas so Schönes. Dieses Leben, wo wir bewusst in der Gegenwart Gottes sind, wo wir sagen, hier bin ich. Und ich möchte euch drei Gedanken mitgeben, was dieses Land der Ruhe gegenwärtig bedeutet. Das erste ist, in diesem Land der Ruhe erkennen wir, wer wir sind, wie wir es eben auch gesungen haben und wie ich letzte Woche auch gepredigt habe. Gott als Vater erkenne ich nur in diesem Land der Ruhe, wo ich bewusst bin, an welchen Gott glaube ich da eigentlich. Warum liebt Gott die Menschen? War vor zwei Wochen das Thema. Weil er immer Vater war und ist und sein wird. Und weil ich sein Kind bin. Das ist meine Identität und die ist dem Volk Israel verloren gegangen. Die wussten nicht mehr, wer sie sind. Und deswegen haben sie ihr Leben in die Hand genommen, selber in die Hand genommen. Und deswegen tun wir das auch oft und meinen, Gott nicht einzubeziehen in ganz konkrete Dinge unseres Alltags. Aber unsere Identität finden wir dort, wo wir bewusst in dieses Land der Ruhe hineingehen, wo wir im Alltag sagen, Gott, hier bin ich, hier bist du, du bist mein Papa. Jetzt, was liegt an? Im Psalm 23, einem ganz bekannten Gebet im Alten Testament, da klingt es so, dass König David sagt, der Herr ist mein Hirte. Seine Identität ist Abhängigkeit von diesem Hirten. Das zweite ist die Orientierung für mein Leben, die finden wir in diesem Land der Ruhe. Wer bin ich eigentlich vor Gott und vor den Menschen? Was trägt und was gibt mir Halt? Orientierung in ganz konkreten Entscheidungen, die wir in der Familie zu treffen haben, die wir über unsere Finanzen zu treffen haben, die wir im Beruf zu treffen haben, die wir im Verein zu treffen haben, die wir im Blick auf die Vorsorge im Alter zu treffen haben, egal was. Wir bekommen in diesem Land der Ruhe Orientierung. Wenn wir mit Gott eins sind und sagen, hier bin ich, rede zu mir. Dieses Land der Ruhe ist für mich das Land, wo ich meine besten Entscheidungen treffe. Ich treffe meine besten Entscheidungen nicht aus einer Unruhe heraus, aus einer Hektik heraus, aus einer Laune heraus, aus einem, boah, jetzt reicht es mir aber heraus. Da treffe ich meistens die schlechtesten Entscheidungen. Deswegen habe ich es von meinem Papa gelernt, Ruhe bewahren, Ruhe ausstrahlen. Also zumindest so tun, als ob man Ruhe ausstrahlt. Im Land der Ruhe erkennen wir, was wirklich gut ist, welche Entscheidungen zu treffen sind. Im Psalm 23 heißt es, und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also schon David betet und weiß, Gott führt mich um seines Namens willen, weil er der Herr ist. Und das Letzte ist, was wir im Land der Ruhe finden, ist der Frieden. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 24, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Der Friede Gottes ist die Kraft Gottes in unserem Unfrieden. Glaubt mir, ich erlebe viele Tage Situationen, da bin ich innerlich unfriedlich mit mir selber. Und ich spüre das richtig, innerlich. Manche kennen das vielleicht, wenn man dann so irgendwie so, oh, wo andere schon sagen, hey, was ist mit dir los? Wo es einen so umtreibt, wo irgendwie so das Herz vermeintlich schneller schlägt, die Luft wird knapp und man spürt es so, irgendwie es zieht sich zu und man kriegt keinen Frieden über irgendetwas. Und Jesus sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Das ist etwas so Wichtiges, weil dieser Friede das ist, was uns trägt und der höher ist als alle Vernunft, wie es später im Neuen Testament heißt. Friede ist diese Kraft Gottes, die in unser Leben kommt, wenn wir umtriebig sind, hektisch sind. Und das kommt im Land der Ruhe. Das kommt nicht automatisch, so Drive-In-mäßig, ich nehme es auch mal mit. Da muss man sich schon die Zeit nehmen, Ruhezeiten einplanen. Oder wie David im Psalm 23 betet, schlicht und einfach, mir wird nichts mangeln. Das ist dieser Friede. Aber wie komme ich in dieses Land der Ruhe, in diese gegenwärtige Ruhe? Ich möchte nur ein paar Gedanken zum Schluss euch sagen. Es ist viel mehr eine Haltung als ein Tun. Aber unsere Haltung speist sich aus Gewohnheiten. Das heißt, ich habe euch vorhin gesagt, nutzt diese Sommerzeit, um zu überlegen, wie kann ich noch mehr in dieses Land der Ruhe kommen? Wie kann ich in meinem Alltag Zeiten einbauen, in denen ich bewusst in Gottes Gegenwart bin? Wie kann ich das tun? Das wird kein Automatismus werden. Aber glaubt ihr, Gott lässt sich lumpen? Glaubt ihr, wenn ihr zu eurem himmlischen Papa kommt, sagt ihr, oh, gerade keine Zeit, bin gerade ein bisschen in Hektik? Nein. Er wird euch geben, was er braucht. Er wird zu euch reden. Und vielleicht ist es am Anfang auch eine Übung und eine Überwindung, aber es wird eine Gewohnheit werden für den Alltag. Und das wünsche ich euch, dass ihr diese Haltung einnehmt, immer wieder die Ruhe zu suchen. Das heißt ja nicht, dass ihr dann die restlichen 10 Stunden des Tages, nachdem ihr 14 Stunden in der Gegenwart Gottes wart, ganz entspannt seid. Nein, es wird immer noch Momente geben, da werdet ihr am liebsten durch die Decke gehen. Aber glaubt mir, es wird euer Tun verändern, weil eure Haltung verändert ist. Im Prinzip ist es genau das Gegenteil, das zu tun, was das Volk Israel getan hat. Gehorsam und Vertrauen. Israel hat das Gegenteil getan. Wenn wir vertrauen und gehorsam sind zu dem, was Gott sagt, werden wir dieses Land der Ruhe einnehmen, werden wir reingehen in dieses Land, da bin ich mir sicher, wenn wir vertrauen, und das ist so wichtig und das Einzige, was wir tun können. Übt es ein, diese Ruhezeiten zu finden, in dieses Land der Ruhe zu kommen. Denn dieses Land der Ruhe, gegenwärtig, ist das, wo wir dieses zukünftige, dieses ewige Land der Ruhe, was uns verheißen ist, hier und heute schon spüren. Wichtigsten Entscheidungen deines Lebens, die triffst du in diesem Land der Ruhe, die triffst du nirgendwo anders, da bin ich mir sicher. Weil in diesem Land der Ruhe bist du nämlich erstmal still. Und dann hörst du, was Gott dir sagt, durch ein Bibelwort oder durch ein Lied, durch einen Gedanken, den er dir gibt, den du dann auch prüfst, ja, mit anderen, an seinem Wort, klar. Aber dieses Land der Ruhe ist so wichtig, weil wir dort drin finden, was wir brauchen, unsere Identität, unsere Orientierung, unseren Frieden. In der Bibel gibt es einen wunderbaren Soundtrack zu diesem Land der Ruhe. Und wer mag, der darf ihn gleich mit mir mitbeten, als Einstieg in unsere Anbetungszeit, in der wir diesen Soundtrack dann auch zusammen singen werden. Dieser Soundtrack vom Land der Ruhe, den hat König David geschrieben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.